Herzlich willkommen zu unserem Podcast Andersgut, dem Podcast für Familien mit besonderen Kindern. Hier sprechen wir über Themen, die für Familien mit zu früh geborenen, schwer und chronisch kranken Kindern sowie Kindern mit Beeinträchtigung interessant sein könnten. Mit unserem Verein Bunter Kreis Rheinland unterstützen wir diese Familien seit über 20 Jahren und erleben täglich, welche Kraftanstrengungen sie bewältigen müssen. Die Diagnose einer schweren Erkrankung oder Behinderung des eigenen Kindes verändert alles. In unserem Podcast berichten Eltern von ihrem Alltag und ihrem ganz individuellen Weg. Denn natürlich erleben auch sie Freude, Erfolg, Humor, Liebe und Einzigartigkeit in der Begegnung mit ihren Kindern. Alles ist eben anders gut. Die Themen und Gäste sind daher so individuell wie ihre Geschichten und Lebenswege. Mein Name ist Yvonne Lange, ich bin die Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins Bunter Kreis Rheinland und freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Ja, und heute spreche ich mit meiner Kollegin Janina und es ist eine etwas ungewöhnliche Situation, denn normalerweise sitzen wir uns am Schreibtisch ja ohne Mikrofone zwischen uns gegenüber. Wir versuchen trotzdem so normal wie möglich zu agieren. Janina, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Bevor du beim Bunten Kreis Rheinland angefangen hast zu arbeiten, hattest du ja selber persönliche Berührungspunkte und hast die sozialmedizinische Nachsorge in Anspruch genommen. Magst du mal ein wenig erzählen, was das für eine Situation damals war, was passiert ist?
Ja, also wir waren eigentlich eine ganz normale Familie, zwei Kinder und wollten ein drittes Kind. Und dann ging in der Schwangerschaft eigentlich alles schief, was irgendwie schief gehen könnte. Ab Woche 7 kam es zu Komplikationen. Die Ärzte haben uns nicht viel Hoffnung gemacht, dass diese Schwangerschaft irgendwo hinführen würde. Und für mich war aber irgendwie klar, das Ganze stellt uns jetzt zwar vor ein großes Problem oder das ist alles nicht einfach, aber wir versuchen da irgendwie durchzukommen und das Beste rauszuholen. Es sah dann final so aus, dass ich die komplette Schwangerschaft liegend im Krankenhaus verbracht habe. Am Anfang immer wieder mal rein, mal raus. Corona war gerade in den Kinderschuhen. Man durfte nicht mehr das Gleiche, was man vorher durfte. Ich lag allein im Krankenhaus. Mein Mann durfte nicht rein. Meine Kinder durften nicht rein. Und ja, habe versucht, das zu tun, was mir dort gesagt wurde, ruhig liegen zu bleiben und auszuharren im Prinzip.
Darf ich ganz kurz mal dazwischen fragen, wie alt waren dann zu dem Zeitpunkt deine anderen beiden Kinder?
Der kleine 4 und der große 10.
Und die haben ja währenddessen wahrscheinlich auch ihre Mama vermisst.
Die haben ihre Mama vermisst. Am Anfang war es tatsächlich sehr schwierig, weil es ein Rein und Raus war. Ich war 3 Tage im Krankenhaus, wieder 2 Tage zu Hause. Dann kam es wieder zu Blutungen, zu Krämpfen. Dann bin ich wieder ins Krankenhaus gekommen. Beim allerersten Aufenthalt durften die noch rein. Da lag ich in der Uniklinik und abends hatten alle in dem Dreibettzimmer Besuch, ein richtig volles Dreibettzimmer. Und ab dann war es aber vorbei mit Besuch. Dann wurden die Corona-Richtlinien angezogen und es durfte keiner mehr reinkommen. Jedes Mal, wenn ich zur Klinik gefahren bin, musste meine Tasche durch eine Schleuse reingegeben werden. Mein Mann durfte nicht mit rein zu den Untersuchungen. Die Kinder durften mich nicht mehr besuchen. So waren wir dann im Prinzip voneinander getrennt. Jedes Mal ja auch so als Notfallsituation in die Klinik gekommen. Und die Kinder jedes Mal wieder aufs Neue überrascht, dass sie morgens aufgewacht sind und die Mama war nicht mehr da.
Wie hast du dir so deine Zeit vertrieben dann im Krankenhaus? Also du musstest wirklich liegen, du durftest nicht aufstehen.
Ich musste liegen, ich durfte nicht aufstehen. Am Anfang war das für mich so, okay, ich liege, ich gucke Fernsehen. Wie eine Auszeit, würde ich jetzt sagen, jetzt mal abgesehen vom psychischen Stress, der dahinter steht, die Angst um das Baby. Aber mit der Zeit hat man alles im Fernsehen gesehen, man hat alles im Internet gegoogelt. Ich habe pro Tag ein Buch gelesen eigentlich, weil ich so viel Zeit hatte, dass ich das einfach durchlesen konnte. Kannte ich überhaupt nicht von vorher aus meinem Leben. Und so zog die Zeit aber dann irgendwie dahin. Ich durfte dann nochmal nach Hause, um die 18. Woche rum. War 3 Tage zu Hause. Ich weiß, meine Mutter hat mich abgeholt und sagte noch so spaßig, und wie lange bleibst du jetzt zu Hause? Bis zum Ende. Und ich habe noch so gedacht, naja, das wäre ja schön, das klappt nie im Leben. Ich habe 3 Tage, glaube ich, geschafft, dann bin ich wieder in die Klinik gekommen und ab da bin ich dann wirklich auch bis zum Ende der Schwangerschaft dort geblieben. In der 20. Woche ist die Fruchtblase geplatzt und da war dann sowieso ganz klar liegen bleiben. Die Ärzte haben gesagt, Überlebenschancen ab der 24. Woche. Das heißt, mit einem Blasensprung in der 20. Woche, die meisten kennen es, wird eingeleitet nach 24 Stunden, um die Infektionsgefahr zu reduzieren. Bei mir sah es dann aber so aus, dass ich liegen sollte und eine Lungenreifespritze für das Kind bekommen habe, falls die Geburt doch nicht aufzuhalten ist. Wir mussten alles unterschreiben, beziehungsweise ich musste alles unterschreiben, es durfte ja keiner rein. Alles, was meinen Mann betraf, musste irgendwie über Telefon geregelt werden. Maximalversorgung, ja oder nein. Uns wurden Ärzte, Psychologen hingesetzt oder die sind vorbeigekommen und haben mich informiert, was das alles bedeutet, was ich da vorhabe zu unterschreiben, was passieren kann, wenn das Kind in der 20. Woche auf die Welt kommt. Und dann hieß es warten. Warten und hoffen, dass das Kind halt irgendwie doch im Bauch bleibt.
Hast du das alles verstanden auch, was die Ärztinnen und Ärzte dir gesagt haben? Oder war das dann auch immer so ein Moment, ja, okay, alles klar, ich unterschreibe das jetzt hier. Und also ist das dann so ein Moment von, okay, ich verstehe einfach auch gar nicht, was ihr hier alle mir sagen wollt.
Das ist es auf jeden Fall auch. Und es ist vor allem bei mir noch etwas ganz anderes dazu gekommen. Ich bin eigentlich wirklich überhaupt kein positiver Mensch. Bei mir ist das Glas immer halb leer gewesen. Aber in dieser Situation, ich weiß nicht, wo es herkam, es war plötzlich halb voll, das Glas. Und ich habe mir gedacht, wenn die irgendwas gesagt haben, da kamen 3 Ärzte hintereinander rein, die gesagt haben, da ist kein bisschen Fruchtwasser. Und dann kam der 4. und sagte, ja, aber Moment, da in der Ecke ist doch noch ein Schluck. Und ich habe mir gedacht, wunderbar, wird alles gut. Da ist ja noch ein Schluck. Ich habe irgendwie eine komplett andere Einstellung entwickelt. Plus, wo wir noch ein bisschen Glück hatten, meine Schwiegermutter hat eine Freundin, die früher als Kinderkrankenschwester gearbeitet hat und die haben wir regelmäßig angerufen mit den ganzen Begriffen, die uns so um die Ohren geschmissen wurden und haben darum gebeten, dass sie das Ganze übersetzt, uns erklärt, in Ruhe auch die Hintergründe im Prinzip erklärt, wo die Ärzte vielleicht sich gar nicht die Zeit genommen haben, das genauer auszuführen.
Und dann kam Sophie auf die Welt. Da war sie dann wie alt? Also in welcher Schwangerschaftswoche?
In der 30. Schwangerschaftswoche. Tatsächlich habe ich vorher so ein bisschen die Erfahrung gemacht, ich lag ja nun sehr lange da. Ich lag mit vielen verschiedenen Frauen im Zimmer. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo die Frauen gesagt haben, boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, war 2 Tage später das Kind da. Das habe ich irgendwann meiner Krankenschwester gesagt. Und die kam eine halbe Stunde später wieder ins Zimmer und sagte, ich habe das jetzt mal im Team verbreitet. Und sie haben recht, das ist wirklich so. Wenn die Frauen sagen, wir wollen nicht mehr, dann kommt das Kind. Und lustigerweise 2 Tage bevor Sophie auf die Welt kam, war die Psychologin wieder bei mir, war der Kinderarzt bei mir und alle haben uns eigentlich sehr viel Hoffnung gemacht, dass ich so lange durchgehalten habe, dass das Kind so lange im Bauch geblieben ist. Die Ultraschallbilder sehen ganz gut aus und es wäre wirklich mittlerweile Hoffnung da, dass sie eigenständig atmen kann, dass sie vielleicht nur in ein Wärmebettchen muss und ein bisschen Unterstützung am Anfang braucht. Und durch dieses lange Aushalten im Bauch eigentlich das Schlimmste geschafft wäre. Und tatsächlich war es bei mir genauso. Ich habe gemerkt, dass die Kinder zu Hause unruhig werden. Ich habe immer wieder die Anrufe bekommen, dass sich der eine mit dem anderen gestritten hat. Der Große beschwert sich über den Kleinen, der Kleine beschwert sich über den Papa, der Papa dann wieder über den Kleinen. Also so hin und her. Und ich glaube, das war genau das, was ich die ganze Zeit erlebt habe, in dem Moment, wo man mir gesagt hat, jetzt ist eigentlich alles gut, wenn das Kind jetzt auf die Welt kommt, dann läuft das. Das war der Punkt, wo ich auch gesagt habe, fein, ich bin hier fertig. Und die Psychologin war freitags morgens noch mal bei mir. Das war für mich so eine Stütze geworden irgendwie. Die kam immer wieder zwischendurch auch in ihrer Mittagspause. Anfangs war sie ja nur da, um mich zu unterstützen mit meinen Entscheidungen und zu gucken, ob ich weiß, was ich tue. Aber final kam sie halt immer wieder, weil sie sagte, es wäre so faszinierend, diese Verbindung zwischen mir und dem Kind und sie müsste das im Auge behalten. Und dann kam sie und sagte, vielleicht kommt sie ja dann jetzt übers Wochenende. Ich bin Montag wieder da und komme direkt wieder vorbei. Und freitagsabends ging es dann halt auch los.
Und dann ging es aber ja erst auch richtig los, im wahrsten Sinne des Wortes.
Dann ging es richtig los, genau. Also ich habe sehr schnell Wehen bekommen. Die Schwestern haben mich Richtung Kreissaal, Richtung OP gebracht. Es war klar, dass das ein Kaiserschnitt werden muss. Da das Kind kein Fruchtwasser hatte, war es nicht möglich, sie normal auf die Welt zu bringen oder natürlich auf die Welt zu bringen, um Sauerstoffmangel zu vermeiden oder auch, dass die Nabelschnur abgequetscht wird und dann auch wieder halt Sauerstoffmangel vorkommt. Das heißt, sie wurde per Kaiserschnitt geholt.
Darf ich ganz kurz dazwischen fragen, und musstest du das auch alleine machen oder durfte da dann zumindest dein Mann dazukommen?
Zum Kaiserschnitt durfte mein Mann dazukommen, ja, Gott sei Dank. Also da war ich wirklich dankbar, weil ich auch Angst hatte. Es war zwar das dritte Kind, aber nichtsdestotrotz, ich hatte Angst vor dem Kaiserschnitt, ich hatte Angst vor den Schmerzen, ich hatte überhaupt Angst, was da jetzt passiert. Wir waren aber mit einem wirklich ganz lieben Team im Kreissaal oder im OP-Kreissaal, ich weiß nicht, wie sich das genau nennt, ganz modern in der Uniklinik im Elki und hatten einen Monitor neben uns mit einer Videoübertragung ins Nachbarzimmer, wo das Kind dann versorgt werden sollte. Also im Prinzip, das Kind kommt im Kreissaal auf die Welt, wird dann durch eine Luke ins Versorgungszimmer gegeben und die Eltern können aus dem Kreissaal beobachten, wie es dem Kind geht. Ja, die Narkose wurde gesetzt. Es ging los und eigentlich bei meinen anderen Kindern war es immer so, in dem Moment, wo das Kind draußen war, hat das geschrien. So kennt man das ja auch. Das Kind schreit, wenn es auf die Welt kommt und irgendwie ist das so Haken dran, alles gut läuft. Meine Tochter hat aber nicht geschrien. Ich habe dann noch gesagt, die schreit ja nicht. Das weiß ich noch, dass ich das gesagt habe. Und dann hat irgendwas gequietscht, irgendein Gerät. Und dann sagte die Anästhesieschwester, die neben mir stand, doch, doch, hör mal, die schreit, das ist das Geräusch. Und ich habe noch gedacht, was soll das denn? Ich bin doch nicht doof, warum sagt die denn sowas? Und habe gedacht, okay, fein, jetzt erstmal auf dem Bildschirm, wir gucken erstmal, was da drüben passiert, wie sie versorgt wird. Und komisch kam mir das Ganze schon vor, als die Bildschirme ausgeschaltet wurden. Da war für mich schon irgendwie klar, hier stimmt was nicht. Die Narkose saß nicht hundertprozentig richtig, aufgrund der Tatsache, dass ich aber schon so starke Wehen hatte vorher und das Kind nicht weiter oder tiefer rutschen sollte, konnten die Narkose nicht nochmal neu legen. Und mir wurde vorher gesagt, sobald sie draußen ist, kriegst du eine Vollnarkose, dann ist das fein, dann hast du keine Schmerzen mehr. Als sie dann draußen war, habe ich nach der Vollnarkose gefragt. Der Bildschirm war aus. Also irgendwie war dann für mich so, jetzt reicht's. Ich möchte jetzt diese Vollnarkose haben. Und die wurde mir aber verwehrt. Das war für mich irgendwie so das nächste Indiz, hier stimmt irgendwas nicht mehr. Warum soll ich jetzt hier unbedingt wach bleiben? Ja. Es hat sich eine Weile hingezogen, die Zeit, die sie mich versorgt haben. Ich weiß nicht, ich bin dann wieder in einen anderen Raum gekommen. Ich glaube, mir ist da noch gar nicht bewusst gewesen, was eigentlich hier gerade passiert. Mein Mann war extrem unruhig, der pilgerte nur um das Bett rum. Dem ist eher aufgegangen, dass irgendwas nicht stimmt, weil auch einfach niemand wiederkam. Und irgendwann sollte ich auf Station gebracht werden und da kam ein Arzt aus dem Versorgungsraum raus und sagte, bringt einmal die Mutter kurz rein. Ich weiß noch, dass die Schwester protestiert hat, weil das Bett da nicht reinpassen würde, in dem ich lag. Und der Arzt hat gesagt, sie soll sie einmal sehen. Und das war für mich, das ist das Letzte, woran ich mich an dem Abend erinnere oder der Nacht mittlerweile. Ich weiß, dass wir nachher auch noch mal zu ihr auf die Station gebracht wurden, daran kann ich mich nicht erinnern. Aber diese Aussage, damit die Mutter sie einmal sieht, das ist bei mir im Kopf geblieben. Und dann so diffuse Aussagen, wie das Herz gesagt hat, sie ist wirklich sehr, sehr schwer krank. Und ich habe mir nur gedacht, naja, was ist denn schon sehr, sehr schwer krank? Weiß ich nicht, das ist so diffus, das kriegen wir ja wohl wieder hin. Wir sind hier in der Uniklinik, macht mal. Ja. An den Rest der Nacht kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Das ist weg. Ich weiß, dass wir auf der Station waren. Ich weiß wohl noch, dass jemand gesagt hat, wenn ihr zu ihr geht, nehmt eine Kamera mit und macht Fotos von den Händen und den Füßen. Rückblickend betrachtet halt auch für den Fall, dass sie die Nacht nicht überlebt. Diese Fotos gibt es auch. Wenn ich so durch mein Handy gucke und plötzlich kommt so ein Foto, das ist nach wie vor wie so ein Schlag in die Magengrube, wenn dieses Foto plötzlich aufploppt aus der Nacht, aus dem Inkubator. Genau. Und dann waren wir erstmal getrennt. Ich war in meinem Zimmer.
Aber wusstest du zu diesem Zeitpunkt, also hat man dir, also schwer krank ist ja nun wirklich relativ diffuse Aussage, also wie schwer war sie, wie groß war sie, hat man dir dann gesagt, was die Problematik ist?
die Lunge. Also ich weiß, dass irgendjemand wohl gesagt hat, die Lunge ist das Thema. Aber was das jetzt genau bedeutet, ich glaube, ich war da auch zu benebelt in dem Moment, überfordert mit dem Ganzen. Ich weiß auch nicht mehr, wann mein Mann gegangen ist oder irgendwas. Also an das Ganze kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich hatte mein Handy auf der Brust liegen, als ich bei mir im Zimmer eingeschlafen bin, weil ich gedacht habe, wenn irgendetwas ist, dann wird man mich wohl anrufen und dann merke ich das auf jeden Fall, wenn das auf mir vibriert und es geht mir nicht irgendwie unter, weil ich schlafe und höre das Ganze nicht. Ich glaube, wirklich realisiert, was da gerade läuft, hatte ich nicht. Was für mich ein Riesenumbruch plötzlich war oder ein ganz komisches Gefühl einfach war die Tatsache, ich habe aus dem Nichts vorher während der Schwangerschaft diese positive Einstellung plötzlich entwickelt gehabt, dass ich das Gefühl hatte, wir sind verbunden und alles wird irgendwie gut werden. Egal wie, aber das Ganze wird irgendwie gut ausgehen. Und in dem Moment, wo sie aber nicht mehr in meinem Bauch war, war diese Verbindung getrennt. Und sie war alleine, ich war alleine, wir waren räumlich über 2 Etagen getrennt. Und das war ein ganz komisches Gefühl einfach für den Start, für die Nacht. Ich weiß nicht, das war, ja, das kennt man nicht und das vergisst man auch irgendwie nicht. Das versteht auch keiner. Wenn ich das Freundinnen erzähle, dann sagen die mal, ja gut, aber am nächsten Tag wart ihr ja wieder zusammen. Wenn ich das anderen Eltern erzähle mit einem Frühchen, die sagen direkt, boah, ich weiß, was du meinst, ist das nicht furchtbar? Das, ja. Genau, und dann kam der nächste Morgen. Ich weiß, dass mein Mann wiedergekommen ist. Und da ging es eigentlich erst richtig los. Da, ich weiß nicht mehr, ob ich morgens auf der Station war. Ich wurde zwischendurch immer wieder mit meinem Bett zu ihr gefahren. Sie lag auf der Intensivstation, ich auf der Station, wo ich vorher halt schon war. Wir haben, also ich weiß noch, wie mein Bett in das Zimmer gefahren wurde und mein Mann sagte, sie wären mit sehr viel Sauerstoff dran. Sie würde immer wieder Krisen bekommen, aber die würden das schon hinkriegen. So. Das war dann für mich erstmal, okay, die kriegen das wieder hin. Gut, wir sind ja in der Uniklinik. Die können das hier. Ich habe das am Anfang überhaupt nicht richtig realisiert. Ich kann mich auch an meinen ersten, also an den ersten Besuch auf der Station wiederum nicht erinnern. Das habe ich komplett ausgeblendet, das ist weg. Ich kann mich dann als nächstes erinnern, dass mein Mann bei mir ins Zimmer kam, ich wieder direkt gefragt habe, ist alles okay? Er gesagt hat, ist alles super, nach wie vor ein paar Krisen, aber die sind dran. Die haben jetzt gesagt, ich soll mal einen Kaffee trinken gehen, mich ein bisschen ausruhen. Und dann haben die uns angeboten, total super, lass das mal machen. Wir können die hier direkt taufen lassen. Und das Beste ist, obwohl Corona ist, können wir deine Mutter anrufen, die kann auch noch kommen. Und ich habe das auch überhaupt nicht realisiert. Also, dass trotz Corona auf einer Intensivstation jetzt plötzlich eine Taufe gemacht werden sollte. Ja, und dann haben wir meine Mutter angerufen, ich glaube relativ fröhlich auch noch, und haben sie eingeladen, dass sie zur Taufe kommen sollte, um 15 Uhr, das weiß ich noch. Und meine Mutter, die wirklich nicht der pünktlichste Mensch ist, ich weiß nicht, die war nach 10 Minuten irgendwie gefühlt in der Uniklinik, keine Ahnung, wie sie das gemacht hat, geflogen, gejettet, ich weiß nicht, wo sie das Auto gelassen hat, ich glaube, sie weiß es auch nicht mehr. Der ist sofort aufgegangen, da stimmt was nicht. Also die kam ja nun ganz frisch in diese Situation rein, die hat sofort gemerkt, die sagte zu mir am Telefon noch, ist denn wirklich alles okay? Ich sag ja, alles super. Ich hab's ja auch nicht kapiert. Ja, und dann war sie da. Dann wurden wir kurz drauf tatsächlich schon, kam eine von den Schwestern ins Zimmer und sagte, ich soll dich hochbringen. Da habe ich noch gesagt, wir haben doch erst 14:45 oder 14:30 oder sowas, ist doch noch voll viel Zeit. Und da sagte die nichts mehr, kam mir schon ein bisschen komisch vor, so klar war ich dann doch. Und dann sind wir oben mit dem Bett ins Zimmer gekommen. Da waren, eigentlich war da kein Platz mehr für das Bett, es waren so unfassbar viele Ärzte in dem Zimmer drin, die ja teilweise auch einfach nur in der Ecke standen und beobachtet haben. Aggressiv zuwarten ist ein Begriff, den wir kennengelernt haben. Es wurde immer aggressiv zugewartet, was genau das bedeutet.
Aber was bedeutet das denn?
Dass sie tatsächlich teilweise, sie wussten, glaube ich, tatsächlich wirklich nicht, was sie machen sollten zwischendurch und einfach abgewartet haben, was passiert. Irgendwas Neues wieder gegeben haben und dann gewartet haben. Also, ja. Wir kamen in das Zimmer rein. Ich weiß, dass mein Mann an dem Inkubator saß, irgendwie die Hände drin, auch. Es war offensichtlich, dass er total unter Stress stand. Also so war er nicht, als ich ihn vorher noch bei mir im Zimmer gesehen habe. Und der Arzt, der für meine Tochter zuständig war, sagte dann, wir haben es ihrem Mann schon versucht zu erklären. Ich versuche es aber auch bei Ihnen jetzt nochmal. Es sieht nicht gut aus. Wir haben sie hergerufen, weil wir nicht wissen, wie lange es noch dauern wird. Die Pfarrerin wird auch früher kommen. Wir haben die angerufen. Wir rechnen noch mit circa einer halben Stunde, wenn das Kind sich nicht irgendwie an den Sauerstoff gewöhnt, anpasst, dass das halt irgendwie anfängt, diesen Sauerstoff anzunehmen. Das Hauptproblem war die Lunge. Ja, sie haben mir erklärt, dass sie mehrfach reanimiert wurde, dass sie die sechsfache Dosis von irgendeinem Medikament bekommt. Ich weiß nicht von welchem, aber das mit der sechsfachen Dosis habe ich noch im Kopf. Dass eigentlich alles getan wurde, was getan werden kann. Der Sauerstoff ist auf 100% auf der aggressivsten Methode der Beatmung. Und dass es einfach nichts mehr gibt, was sie tun können. Das war's. Mehr hätten sie nicht. Und wenn jetzt nicht was von dem Kind käme, dann hätten wir halt vielleicht noch eine halbe Stunde, länger nicht mehr.
Hat man euch die Zeit dann aber auch da gelassen? Also ich stelle mir dann die Situation, du stehst ja dann mit diesen ganzen Ärzten, Das ist ja dann keine Situation, Wo du das Gefühl hast, okay, ich baue jetzt nochmal eine ganz intime Verbindung
Nein.
auf.
Nein, es waren alle da, es sind alle dort geblieben, das Zimmer war voll. Meine Mutter sagt heute, dass es für sie ein totaler Schlag vor den Kopf war. Sie kam da rein, sie hat diese Sachen gehört, vorher von mir ja immer, alles ist super.
Und was man dir ja auch gesagt hatte vorher.
Ja, also oder weil vermittelt mein Mann hat. Das halt auch überhaupt nicht verstanden hat. Der sagt halt heute auch, ich verstehe überhaupt nicht, wie ich das nicht realisieren konnte, was die mir gesagt haben. Und meine Mutter sagt, sie ist in das Zimmer reingekommen, sie hat den kleinen Körper gesehen und hat eigentlich gar nicht so die Blicke auf dem Kind ruhen lassen können. Sie hätte die ganze Zeit auf den Bildschirm geguckt und auf die Linie gewartet, so wie man es halt aus dem Fernsehen kennt. Das wäre so das gewesen, was in ihr vorgegangen wäre. Ich weiß, dass ich hin und her gerissen war. Ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir und meinen Gefühlen. Es war irgendwie so, die eine Hälfte hat gedacht, hier stirbt heute keiner. Und die andere Hälfte war aber, bringt mich hier raus. Ich will erst wiederkommen, wenn das hier alles vorbei ist. Ich kann das hier nicht ertragen. Dann kam die Pfarrerin, die wurde ja auch angerufen, dass sie bitte schneller und früher kommen sollte. Auch zu der hat sich im Nachhinein eine ganz liebe Beziehung aufgebaut. Die hat uns nämlich erzählt, dass das ihre erste Nottaufe tatsächlich war und dass sie sich richtig viel vorbereitet hatte, was sie sagen wollte und sich wirklich Gedanken gemacht hat. Und dann hat sie den Anruf bekommen, mach mal ganz schnell und bitte auch die Nottaufe so schnell wie möglich. Und sie wäre im Prinzip genauso überrumpelt gewesen wie wir in dem Moment, was ich ihr nicht angemerkt habe. Sie hat das echt schön gemacht, von dem, was ich noch weiß. Ja. Dann war das Kind getauft, das Zimmer war voll und wir haben gewartet. Im Prinzip gewartet auf den Strich, wie meine Mutter halt sagt. Und irgendwann fing der Oberarzt und die Ärztin an zu tuscheln und guckten immer wieder auf so einen kleineren Monitor, der noch mit da hing. Ich weiß nicht, was da für Linien drauf waren, keine Ahnung. Der ist auch irgendwann verschwunden und war dann weg. Und in dem Moment habe ich Panik bekommen. In dem Moment hatte ich wirklich Angst, dass wir jetzt wirklich auf den Strich zulaufen. Und habe dann auch die Ärztin gefragt, was jetzt los ist, warum, was sie da bereden, was mit dem kleinen Monitor ist. Und dann sagte sie, ich weiß nicht, was los ist, aber wenn die Linie sich weiter in die Richtung entwickelt, dann ist es gut. Dann sind wir auf einem guten Weg. Warum auch immer das gerade passiert, aber wir hoffen auf ein Wunder und wir hoffen, dass die Linie halt ja, weiter in die Richtung geht. Und dann ging's. Ja, dann ging's aufwärts. Genau. Ja.
Ja, krass. Also wir sitzen jetzt hier beide, glaube ich, gerade ein bisschen verheult, weil das natürlich für mich als Mutter einfach eine unfassbare Vorstellung ist, da zu sitzen und man sagt dir, okay, dein Kind stirbt und jetzt hast du noch ein paar Minuten Zeit, dich zu verabschieden und du sitzt da und wartest. Ja, Wahnsinn. Aber dann ging es ja irgendwie aufwärts und Stück für Stück und Sophie hat sich zurückgekämpft ins Leben.
Ja.
Wie ging es da weiter?
Also dieses Kind ist eine Kämpferin, wirklich, hat eine Willensstärke. Das überrascht mich immer wieder und beeindruckt mich auch irgendwie immer wieder. Diese Art, wie sie ja, im Prinzip für ihr Leben gekämpft hat. Und es ging wirklich ab dem Tag, so tief wir da unten waren, es war wirklich wie so ein Ticket in die Hölle, aber sie hat irgendwo den Rückfahrschein gelöst, haben wir immer gesagt. Wir sind da wieder rausgekommen und sie hat sich wirklich durchgekämpft. Wir haben das zusammen ausgesessen. Ab da dann halt wieder nach wie vor sie auf ihrer Station, ich auf meiner, bis ich dann entlassen wurde. Wir waren jeden Tag bei ihr, aber es hat funktioniert. Und ja, sie hat wirklich auch zeitlichen Durchmarsch hingelegt. Trotz allem, was passiert ist, trotz allen Komplikationen, die dann vielleicht noch danach kamen. Und konnte bereits vor dem eigentlich errechneten Termin nach Hause entlassen werden.
Das heißt, wie lange am Stück war sie dann im Krankenhaus?
8 Wochen.
Und du mit ihr zusammen auch? Oder
warst du? Nein, ich war am Anfang die ersten 10 Tage auf meiner Station und bin dann entlassen worden, bin nach Hause gegangen und bin halt im Prinzip jeden Morgen zurückgekommen ins Krankenhaus, weil es für mich auch nicht vorstellbar war, längere Zeit jetzt noch in irgendeinem Elternhaus zu verbringen. Wir kommen aus Bonn. Und meine Kinder zu Hause haben mich ja auch vermisst. Also die hatten ja im Prinzip monatelang vorher schon nichts von mir. Und auch wenn ich tagsüber halt immer in der Klinik war bei Sophie, war das, denke ich, für die Jungs schon gut, dass ich dann abends oder nachmittags aber halt nach Hause gekommen bin. Wir haben eigentlich immer versucht abzuwechseln, nach wie vor Corona, so wenig wie möglich Leute in der Klinik. Ich war den ganzen Vormittags da bis frühen Nachmittag. Und dann nach der Arbeit ist mein Mann hingefahren und ist bis abends bei ihr geblieben. Und der Plan war dann halt, in dem Moment, wo sie nach Hause kommt, nimmt er auch nochmal Elternzeit, dass wir dann wirklich gemeinsam mit allen Kindern Zeit verbringen können. Ja.
Also die Problematik war nach wie vor die Lunge, oder?
Mhm. Richtig, die Problematik war die ganze Zeit die Lunge. Was man uns gesagt hatte, die paar Tage bevor sie auf die Welt gekommen ist, dass eigentlich jetzt alles gut aussieht, die Struktur auf dem Ultraschallbild gut aussieht. Das hat sich in Wahrheit, ja, hat sich leider nicht bewahrheitet. Der Arzt sagte nachher auch zu mir, das hätte er nicht kommen sehen. Das wäre für ihn völlig überraschend auch gewesen, das Ultraschallbild vorher und der Zustand des Kindes nachher. Aber es war tatsächlich so, dass die Lunge eigentlich auf dem Stand 20. Woche war, sich zwar ein bisschen weiterentwickelt hat, aber mit jedem Tag, den sie länger im Bauch war, ist das Kind gewachsen, wurde größer, aber die Lunge hat sich im Prinzip nicht richtig mitentwickelt. Und da bin ich auch tatsächlich sehr dankbar. Ich weiß, ich habe nach ein paar Tagen die Ärztin gefragt, ob das jetzt vielleicht doch meine Schuld sein könnte, weil ich nicht länger durchgehalten habe. Und dann sagte sie, das können Sie direkt wegschieben, diesen Gedanken. Im Gegenteil, wenn das Kind noch größer geworden wäre und die Lunge wäre genauso klein geblieben, die Problematik wäre immer größer geworden.
Aber das ist ja ein Punkt, den du gerade ansprichst, den wir ja in unserer Arbeit beim Bunten Kreis auch total oft erleben, dass Mütter sich wirklich dafür verantwortlich fühlen, wenn ihre Kinder schwer krank oder zu früh auf die Welt kommen. Also irgendwas ist ja da wirklich in einem, dass man denkt, okay, es ist meine Schuld, hätte ich mich besser ernährt, hätte ich mehr Sport gemacht oder was auch immer, wäre diesem Kind nichts passiert, was aber ja totaler Quatsch ist.
Ja, das ist irgendwie unsere Natur, ne? Das dann doch nochmal in Frage zu stellen, ob das nicht doch irgendwie so sein könnte.
Dann bist du ja aus dieser 24 Stunden rund um die Uhr Betreuung, zumindest für das Kind, ja nach Hause gekommen und warst dann für Sophie mehr oder weniger alleine verantwortlich. Und das war ja dann der Moment, wo du eben auch die sozialmedizinische Nachsorge in Anspruch genommen hast. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen.
Genau, also wir sind genau bis zum Aufzug gekommen. Dann hat das Kind gegähnt und wir haben Panik bekommen, sind zurückgelaufen auf die Station und haben gesagt, das stimmt irgendwas nicht. Ist das wirklich alles in Ordnung so? Und die Schwester hat nur gelacht und hat gesagt, das würde sie genauso kennen, dass die Leute halt aus der 24-Stunden-Betreuung kommen, die Monitore sind abgeschaltet und man kriegt plötzlich bei den kleinsten Kleinigkeiten Panik. Wir sind dann nach Hause gefahren, haben auf dem Weg bei meinen Eltern meinen Sohn abgeholt. Und meine Mutter hat sie gesehen, das erste Mal ja dann auch wieder, seitdem sie zur Nottaufe im Krankenhaus war, und sagte dann nur, das ist ja völlig verrückt, es ist ja noch nicht mal ET, die ist so klein, fahrt doch lieber zurück. Also es war so an jeder Ecke, dass uns irgendwie signalisiert wurde, so ein winziges Kind, das kann man doch eigentlich nicht mit nach Hause nehmen. Und wir wussten aber ja nun, dass der bunte Kreis zu uns kommt. Und ich glaube, das hat uns ganz viel Sicherheit gegeben. Das ist nochmal was anderes als eine Hebamme. Die kam auch, aber die hat sich um mich gekümmert, dass bei mir die Narbe gut verheilt, dass mit mir soweit alles okay ist. Aber der bunte Kreis war halt wirklich für die Sophie da. Unsere Nachsorgeschwester kam ganz regelmäßig. Ich wusste, dass ich immer einen Kontakt habe, den ich anrufen kann, wenn irgendetwas unklar ist, wenn ich Angst habe, dass die Kleine irgendwas hat. Ich habe jemanden, den ich ansprechen kann und die kennt sich mit Frühchen aus, die kennt sich mit ganz kleinen Kindern aus und die ist auch immer da und geht diesen Weg halt gemeinsam mit uns. Das war halt für uns, glaube ich, wirklich ein ganz großer Punkt von dieser Angst um das Kind, auch von mir, als ich im Krankenhaus lag und die ganze Zeit alleine war, war ich jetzt plötzlich nicht mehr alleine. Da war jemand an meiner Seite und ja, die hat ganz klar gesagt, wir schaffen das. Und das hat einen Riesenunterschied gemacht.
Wie geht's denn Sophie heute? Also gibt es immer noch, merkt man noch was von der Problematik von damals mit der Lunge?
Also wir haben eine lange Krankenhauszeit hinter uns. Die Lunge hat uns ganz lange noch Probleme gemacht. Wir haben viele Untersuchungen, viele Aufenthalte mit Sauerstoffbedarf hinter uns, weil einfach die Lunge stark geschädigt war durch die Frühgeburt. Es wurden auch Untersuchungen gemacht, wo das Ganze bildlich dargestellt wurde, wo man wirklich sehen konnte, ein kleines Stück ist in Ordnung und ab da ist kaputtes Gewebe. Uns wurde dann aber auch erklärt, dass die Lunge ein Organ ist, was weiter wächst und dass wir halt jetzt die Aufgabe haben, im Prinzip eine Therapie zu finden, die die Lunge schützt und möglichst wenig Infektionen die Lunge oder wenig Infektionen zulassen, die die Lunge weiter irgendwie belasten könnten. Und das haben wir mit guten Ärzten an unserer Seite geschafft. Sie hat sehr viele Medikamente bekommen, sie hat viel inhaliert, hat über ein Jahr lang Antibiotikum genommen. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, die Lunge stabil zu kriegen. Und mittlerweile ist es so, dass, klar, sie wird weiterhin krank wie jedes andere Kind auch. Aber sie muss nicht mehr ins Krankenhaus. Wir schaffen das ganz gut zu Hause. Und ja, für ihre Geschichte ist immer jeder total überrascht, wenn er sie dann nach langer Zeit wieder sieht. Wir hatten gerade letzte Woche wieder einen Termin im SPZ zur Kontrolle. Und die Ärztin sagte auch, ich kann Ihnen gerade gar nicht zuhören. Ich bin hier viel zu fasziniert, wie sie spielt und wie sie sich entwickelt hat. Und das ist einfach schön zu hören.
Wenn diese Situation etwas Gutes hat, dann ja einfach, dass wir dich dadurch als Kollegin bekommen haben. Denn das war ja so ein wenig auch für dich der Game Changer. Und du hast gedacht, absolut, okay, ich kann jetzt nicht mehr in meinen alten Beruf zurückgehen.
Absolut. Ich habe vor Sophies Geburt schon überlegt, ob mein alter Beruf noch so das Richtige für mich ist, ob ich nicht gerne noch mal was anderes machen würde, auch so von den Themenbereichen. Habe mich aber nie getraut. Für mich war immer so eine lange Betriebszugehörigkeit, ein gutes Gehalt, das gibt Sicherheit und da geht man nicht einfach von weg, nur weil man gerade Lust dazu hat. Aber durch die ganze Situation mit Sophie haben sich die Prioritäten einfach total verschoben. Es war plötzlich, es war ein Überlebenskampf im Prinzip. Und das hat auch in uns etwas verändert. Und ich kann für mich nur sagen, dass ich danach halt wirklich auch diesen Tritt in den Hintern hatte, den ich brauchte, um mir was Neues zu suchen. Und habe wirklich auch die Chance dann bekommen, meine Arbeit oder dort zu arbeiten, wo es etwas Sinnstiftendes ist, wo ich weiß, für wen ich das mache und wo ich auch wirklich glücklich mit bin.
Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was dein eigentliches Aufgabengebiet ist. Was machst du beim Bunten Kreis?
Also, ich kümmere mich um die Veranstaltungsplanung und das Fundraising. Das heißt, jegliche Veranstaltung, die vom Bunten Kreis umgesetzt wird, plane ich vom ersten Moment bis zur finalen Durchführung, Nacharbeitung und Sponsorensuche. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, das heißt, wir sind spendenbasiert und wir brauchen jederzeit halt auch Unterstützung bei diesen Veranstaltungen, um die überhaupt durchführen zu können. Und auch das ist mit meinem Aufgabengebiet, da gute Seelen zu finden, die uns unterstützen.
Welche Veranstaltungen stehen denn so für 2025 auf der Agenda?
Wir hatten im Februar die erste inklusive Karnevalsfeier. Im Mai wird es ein Sportfest geben, wo wir gerade mitten in der Planung stecken. und im August am 23.08. das Taschenlampenkonzert in Bonn und am 27.09. das Taschenlampenkonzert in Koblenz.
Und dann nutzen wir doch die Gunst der Stunde und rufen auch nochmal auf. Fürs Taschenlampenkonzert brauchen wir auch noch händeringend Sponsoren.
Ja.
Gerne auch ehrenamtliche Helfer.
Absolut.
Und der Ticketverkauf ist schon gestartet. Also
richtig.
Wer ein Ticket kaufen möchte, sollte
sehr
sich...
Sehr gerne. Bei Eventim sowie bei Ticket Regional sind die Tickets im Vorverkauf. Wir haben aktuell auch eine Frühbucheraktion, die läuft. Und wir freuen uns über jeden, den wir dort begrüßen dürfen.
Ich glaube, es gibt fast niemanden, aber vielleicht doch. Erklär doch mal ganz kurz für die Menschen, die das Taschenlampenkonzert nicht kennen, was das eigentlich ist.
Also das Taschenlampenkonzert ist so das Steckenpferd vom Bunten Kreis. Es ist ein Benefizkonzert. In Bonn findet es vor dem Poppelsdorfer Schloss statt, in Koblenz am Deutschen Eck. Und für viele Kinder ist es einfach das erste Konzert. Dazu kommt dann noch, dass es draußen ist. Die Berliner Band Rumpelstiel spielt. Und die Kinder haben eigentlich alle Taschenlampen, Kopflampen, Leuchtspielzeug, alles, was irgendwie Licht macht, dabei. Und leuchten dann in den Abendhimmel, schreiben ihre Wünsche in den Himmel und ja, haben eigentlich eine super Zeit. Tatsächlich waren meine Kinder letztes Jahr auch das erste Mal dort und die singen heute noch die Lieder und drücken dann auf den Lichtschalter, machen das Licht an und aus und spielen das nach, was bei dem Konzert gesungen wurde.
Was ist das denn für ein Aufwand, so ein Event auf die Beine zu stellen? Also wann fängst du dann mit der Planung des Taschenlampenkonzertes an?
Ein Jahr vorher. Also es ist ein Riesenaufwand, vor allem weil es halt zwei Konzerte sind. Die Anforderungen sind auch leicht unterschiedlich bei der Stadt Bonn sowie in Koblenz. Ich fange wirklich ein Jahr vorher an, mich um die Termine zu kümmern als erstes, mit der Band zu sprechen. Es ist halt leider nicht nur, wir rufen die Band an, wir haben einen Termin und laden dann alle ein. Nee, dann geht es eigentlich erst richtig los. Wir brauchen viele, viele, viele Genehmigungen. Wir brauchen Lieferanten. Wir müssen Preise aushandeln. Wir müssen sehen, dass Fristen eingehalten werden, dass das Ganze dann aber auch noch im Budget bleibt. Dazu kommt dann wieder die Suche nach Sponsoren für die Konzerte. Ja, um das Ganze dann final umsetzen zu können und alles gedeckt zu haben.
Gibt es denn etwas, was du an deinem Job am meisten liebst, wo du sagst, das mache ich unglaublich gerne?
Also tatsächlich die Tatsache, dass ich weiß, wofür ich das mache. Die Taschenlampenkonzerte, das sind so meine Babys. Die organisiere ich einfach total gern. Aber es ist das Ganze drumherum. Es ist das Sinnstiftende. Ich weiß, die Familien stehen dahinter. Ich weiß, für wen ich das mache, wie ich das Ganze plane, dass die Familien halt auch wirklich eine gute Zeit damit haben können. Und es ist ein super Team. Also ich arbeite einfach unfassbar gerne in dem Team. Lauter Frauen, aber irgendwie schaffen wir es auch ohne Zickenterror.
Und ich muss jetzt an der Stelle auch nochmal sagen, du hast ja vorhin gesagt, du bist eigentlich eher ein Mensch, der immer sagt, das Glas ist halb leer. So empfinde ich dich ja überhaupt nicht. Also ich kenne eigentlich niemanden, der mit so viel Enthusiasmus und so viel guter Laune jedes Mal wieder aufs Neue in den neuen Arbeitstag startet. Vielleicht kannst du ganz kurz zum Schluss noch sagen, wenn du dir eine rosige Zukunft ausmalen könntest für Sophie und deine anderen Kinder, wie würde die aussehen?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, was man immer so lapidar auch sagt, Hauptsache das Kind ist gesund. Das ist ein sehr dehnbarer Begriff, wie wir halt über die letzten Jahre festgestellt haben. Und ich glaube, für mich ist einfach das Wichtigste, dass das Kind so weit gesund ist, dass es seinen Alltag oder sein Leben gut meistern kann. Das ist was ich allen Eltern wünsche, denn egal wie die Kinder sind, es geht irgendwie. Und das finde ich wichtig, nicht zu vergessen. Die Gesellschaft vergisst das gerne mal oder es kommen irgendwelche doofen Äußerungen oder sowas. Aber ich glaube, das ist so das, was ich uns eigentlich allen wünsche. Dieser positive Blick in die Zukunft, den ich früher auch nicht hatte, den ich aber jetzt halt gewinnen konnte.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort und ich danke dir sehr, dass du diese wunderschöne emotionale Geschichte mit uns geteilt hast und alles Liebe für Sophie und dich,
Dankeschön.
Deine Familie.
Dankeschön.